Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 28 und 29 der 13. Sure, der Sure Ra'd.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die recht geleiteten und den inneren Frieden, zu dem sie finden, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Sie sind jene, die glauben und deren Herzen durch Gott gedenken, zur Ruhe und Zuversicht fanden. Gebt Acht, nur durch Gott gedenken finden die Herzen zur Ruhe und Zuversicht. Ihnen, die gläubig sind und gute Werke tun, wird ein reines Diesseits und beglückendes Jenseits zuteil.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 1. August 2022, gleich dem 10. Monat 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Trauermonats Muharram. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran bereit für raschen Abschluss der JCPOA-Gespräche. Von Schweden unterstützter Terroristenführer bekennt sich der Verbrechen gegen Iran schuldig. Venezuelas Flaggkarrier Convianza startet wöchentliche Flüge nach Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran bereit für raschen Abschluss der JCPOA-Gespräche. Teheran ist bereit, die Wiener Gespräche über die Wiederbelebung des Atomabkommens schnell abzuschließen und den Vereinigten Staaten eine weitere Chance zu geben, verantwortungsbewusst in Bezug auf ihre vertraglichen Verpflichtungen aus dem Abkommen von 2015 zu handeln, sagt der iranische Verhandlungsführer. Ali Boredikani, der auch als stellvertretender iranischer Außenminister für politische Angelegenheiten fungiert, twitterte am Sonntag, dass die Islamische Republik ihre vorgeschlagenen Ideen sowohl inhaltlich als auch formal geteilt habe, um den Weg für einen raschen Abschluss der Wiener Verhandlungen zu ebnen. Er erklärte, dass Iran und die G4+1 Gespräche in der österreichischen Hauptstadt geführt hätten, um die schädliche, komplizierte Situation zu beheben, die 2018 durch den einseitigen und rechtswidrigen Rückzug der USA aus dem Abkommen, das offiziell als JCPOA bezeichnet wird, verursacht wurde. Der hochrangige iranische Diplomat betonte, dass Iran eng mit seinen JCPOA-Partnern zusammenarbeite, insbesondere mit dem Außenpolitikchef der Europäischen Union, Joseph Borrell, als Koordinator der gemeinsamen JCPOA-Kommission. Er sagte, eine solche Zusammenarbeit ziele darauf ab, den USA eine weitere Chance zu geben, guten Glauben zu demonstrieren und verantwortungsbewusst zu handeln. Wir sind bereit, die Verhandlungen in Kürze abzuschließen, sollte die andere Seite bereit sein, dasselbe zu tun, fügte Boredikani hinzu. Borrell hat kürzlich einen Artikel für die Financial Times geschrieben, in dem er sagte, er habe einen neuen Textentwurf vorgeschlagen, der auf die Wiederbelebung des JCPOA abzielt. Dieser Text stellt das bestmögliche Abkommen dar, den ich als Moderator der Verhandlungen für machbar halte. Es ist kein perfektes Abkommen, aber es geht auf alle wesentlichen Elemente ein und beinhaltet hart erkämpfte Kompromisse von allen Seiten, schrieb er. Von Schweden unterstützter Terroristenführer bekennt sich der Verbrechen gegen Iran schuldig. Der Anführer einer terroristischen Gruppe, die 2018 für einen Angriff auf eine Militärparade im Südwesten Irans verantwortlich war, gesteht, die Gräueltaten sowie viele andere Terrorakte gegen die iranische Nation geleitet zu haben. Der Angeklagte, identifiziert als Habib Farajullah Khab, Redelsführer der Terrororganisation Harkatan Nazal, nahm am Sonntag an der ersten Gerichtsverhandlung in dem Fall in Teheran teil. Ich habe alle meine Handlungen schriftlich anerkannt und bekenne mich zu allen schuldig, sagte Khab. Während der Gerichtsverhandlung wies der Anwalt der Überlebenden des Anschlags vom 22. September 2018, bei dem mindestens 25 Menschen ums Leben kamen, auf die Rolle des Angeklagten bei verschiedenen Terrorakten hin und forderte im Namen der Familien der Opfer die Höchststrafe für ihn. Der Verdächtige hat verschiedene militärische Ausrüstung verwendet, darunter Bomben, Granaten, Kalaschnikow-Gewehre und so weiter, um seine Verbrechen zu begehen, sagte er. Der Angeklagte gab zu, von Schweden eingebürgert und von der Regierung des Landes unterstützt worden zu sein und sagte, er sei mit einem Gerät ausgestattet worden, das schwedische Sicherheitsbeamte alarmieren würde, ihn zu retten, wenn er in Gefahr sei. Auf dem Podium kritisierte der Vertreter der Staatsanwaltschaft Schweden dafür, dass es als sicherer Hafen für Khab und Mitglieder anderer Anti-Iran-Terroristengruppen wie der Partei des Freien Lebens Kurdistans, auch bekannt als PJAK, und des Terroristenkults Mujahedin Khalq, besser bekannt als Munafirin, fungiert. Khab ist der Staatsangehörige dieses Landes, Schweden, und wird von ihnen, der schwedischen Regierung, unterstützt, obwohl er auf einer Liste der roten Notiz stand und von verschiedenen internationalen Organisationen gesucht wurde. Bereits 2019 wurde Khab von den polnischen Behörden festgenommen, nachdem er nach Polen gereist war, um an einer Versammlung terroristischer Gruppen teilzunehmen, stellte er fest. Einflussnahmen und Interventionen seitens der schwedischen Regierung und der Vereinigten Staaten führten jedoch zu seiner Freilassung. Venezuelas Flugkarriere Conviasa startet wöchentliche Flüge nach Iran. Die venezolanische Fluggesellschaft Conviasa hat wöchentliche Flüge zwischen Caracas und der iranischen Hauptstadt Teheran gestartet. Dies erfolgt inmitten wachsender politischer und wirtschaftlicher Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die sich in den letzten Jahren den US-Sanktionen widersetzt haben. Ein erster geplanter Conviasa-Flug von Caracas nach Teheran sei am Sonntagmittag auf dem Flughafen nahe der iranischen Hauptstadt gelandet, sagte ein Sprecher des größten internationalen Flughafens Irans, IKAC. Javad Zolich sagte, dass hochrangige Regierungsbeamte aus Iran und Venezuela, darunter ein iranischer Vizepräsident, an einer Zeremonie zur Einweihung der Flugroute teilgenommen hätten. Zolich zufolge werde Conviasa einmal wöchentlich sonntags iranischer Ortszeit von Caracas nach Teheran fliegen und dienstags nach Caracas zurückkehren. Die Flüge erfolgen weniger als zwei Monate nach einem Besuch des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro in Iran, bei dem er wichtige Dokumente zum Ausbau der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern unterzeichnete. Iran und Venezuela haben in den letzten Jahren eng zusammengearbeitet, um die von den Vereinigten Staaten gegen die beiden Nationen verhängten Sanktionen zu entschärfen. Washington hat versucht, die wachsende Partnerschaft zwischen Iran und Venezuela zu ersticken, indem es neue Sanktionen verhängte oder seine Verbündeten unter Druck setzte, Lieferungen zu beschlagnahmen, die zwischen Teheran und Caracas ausgetauscht wurden. In unserer Reichweite, Hezbollah strahlt Drohnenaufnahmen von israelischen Schiffen in umstrittenen Gasfeld aus. Die libanesische Widerstandsbewegung Hezbollah hat ein Video veröffentlicht, das israelische Schiffe zeigt, die in einem umstrittenen Gebiet im Mittelmeer operieren und warnte davor, dass alle Plattformen des Besatzungsregimes in Reichweite seiner Raketen sind. Der mit der Hezbollah verbundene arabischsprachige Satellitenfernsehsender Al-Manar strahlte am Sonntag Drohnenaufnahmen aus, dass israelische Schiffe auf dem Karish-Feld vor der libanesischen Küste im östlichen Mittelmeer zusammen mit ihren genauen Koordinaten zeigt. Das einminütige Video beginnt mit den Worten des Generalsekretärs der Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, während einer kürzlichen Rede, in der er davor warnte, dass die Präzisionsraketen der Widerstandsbewegung jedes israelische Ziel auf See oder an Land treffen können. Es zeigt dann die Plattform Arendal Spirit mit Sitz in Großbritannien und das Bohrschiff Stena Icemax, das sich in den Karish-Gasfeldern befindet. Das Video endet mit Aufnahmen einer Rakete mit den Worten »Das Ziel ist in Reichweite« auf Arabisch und Hebräisch. Das Regime von Tel Aviv behauptet, das Karish-Gasfeld liege in seiner sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone, während Beirut die Behauptung zurückweist. Die beiden Seiten haben mehrere Gesprächsrunden abgehalten, um ihre Seegrenzen festzulegen und den jahrzehntelangen Streit beizulegen, aber ohne Erfolg. Letzten Monat warnte Nasrallah, dass niemand in maritimen Öl- und Gasfeldern operieren dürfte, wenn der Libanon seine Rechte bei der Förderung von Gebieten vor seiner Küste nicht erhalten sollte. Jemenitische Streitkräfte bereit, sich zu wehren, wenn Saudi-Arabien Krieg fortsetzt. Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte hat die von Saudi-Arabien geführte Koalition gewarnt, dass die jemenitischen Streitkräfte bereit sind zu kämpfen, falls die Kriegskoalition beschließt, ihre Aggression gegen das verarmte arabische Land fortzusetzen. Wenn die saudische Aggressionskoalition Frieden will, hat die Verhandlungsdelegation mehr als genug Zugeständnisse gegeben. Und wenn sie Krieg will, sind wir dazu bereit, zitierte der im Libanon ansässige Fernsehsender Al-Mayadin Brigadegeneral Yahya Sari am Sonntag. Die Äußerungen kommen zu einer Zeit, in der eine Delegation aus Oman in Jemen ist, um die Verlängerung eines Waffenstillstands zwischen der jemenitischen Regierung der Nationalen Rettung und der von Saudi-Arabien geführten Koalition im Land zu erörtern. Der ursprünglich zweimonatige, von den Vereinten Nationen unterstützte Waffenstillstand begann zu Beginn des heiligen muslimischen Fastenmonats Ramadan am 2. April und wurde am 2. Juni um weitere 2 Monate verlängert. Im Einklang mit der Vereinbarung stimmte die Koalition zu, ihre Angriffe auf jemenitischen Boden und eine gleichzeitige Blockade, die sie gegen den Jemen durchgesetzt hat, zu beenden. Es hat jedoch mehrfach gegen den Waffenstillstand verstoßen, indem es das vom Krieg heimgesuchte Land unter anderem angegriffen, Flüge annulliert und Treibstoffschiffe beschlagnahmt hat. Früh am Tag teilte eine offizielle Quelle des obersten politischen Rates, das Jemen Al-Mayadin, mit, dass die omanische Delegation mit der jemenitischen Seite die Vorteile einer Verlängerung des humanitären und militärischen Waffenstillstands im Jemen erörtern werde, und fügte hinzu, dass Sana'a ebenfalls seine Haltung gegenüber der Erneuerung des Waffenstillstands angeben werde. Der Amtsträger sagte, die Regierung der Nationalen Rettung werde die Verlängerung des Waffenstillstands mit der Verringerung der aktuellen Probleme im Jemen verknüpfen. Türkei bietet an, mit Damaskus gegen kurdische YPG-Kämpfer in Nordsyrien an. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu gab an, Ankara sei bereit, die syrische Regierung bei ihren Bemühungen zu unterstützen. Mitglieder der von den USA unterstützten Militantengruppe der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG aus den energiereichen Gebieten im Nordosten Syriens zu vertreiben. Çavuşoğlu sagte dem türkischsprachigen Fernsehnachrichtensender TV1000, sein Land sei bereit, bei einer solchen Operation mit Damaskus zusammenzuarbeiten. Wir werden der Arbeit des syrischen Regimes in dieser Hinsicht alle Arten von politischer Unterstützung zukommen lassen. Es ist das natürlichste Recht des Regimes, eine terroristische Organisation auf seinem eigenen Territorium zu beseitigen, sagte der führende türkische Diplomat. Çavuşoğlu's Äußerungen kommen inmitten der erneuten Drohungen von Präsident Recep Tayyip Erdogan mit einer neuen Militäroperation in Nordsyrien. Anfang dieses Monats sagte Erdogan, Ankaras Plan für eine neue Militäroffensive im Nordosten Syriens gegen Mitglieder der YPG werde auf der Tagesordnung bleiben, bis Sicherheitsbedenken ausgeräumt seien. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 30 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 26 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 32 Grad, Shiraz 23 Grad und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. $40 Milliarden Deal vom Gazprom mit den iranischen Partnern über die Ausbeutung von 8 Öl- und Gasvorkommen. $30 Milliarden Ziel für die Ausweitung des iranisch-türkischen Handels, dazu 25 Jahre Vertrag über Irangas für die Türkei. Und das alles, während gleichzeitig fortdauernde militärische Differenzen auf irakischem und vor allem syrischem Gebiet handfest ausgetragen werden. Wenn weltweit Politik so vernünftig gestaltet würde, wie unter diesen drei Präsidenten, alle drei hart betroffen von Washingtons unrechtmäßiger Imperialpolitik, dann könnte es allen Völkern weltweit besser gehen, sagt neue Mitte-Bundesvorsitzender Christoph Hörsel in unserem Interview. Heute hören Sie den 6. und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Holzer, in dieser verwirrenden Situation sickert sich eine Nachricht durch, wonach der amerikanische Außenminister Anthony Blinken um Telefonkontakt mit seinem russischen Kollegen, Amtskollegen Lavrov gebeten haben soll. Wie sehen Sie das denn? Die Medien, fast alle Medien haben heute darüber berichtet. Also was steht bevor? Was weiß man darüber?
Im Hintergrund bekomme ich mit, dass es ganz, ganz viele, wie soll man sagen, ganz, ganz viel Gerede gibt darum, dass tatsächlich möglicherweise ein Ende der bewaffneten Auseinandersetzung in der Ukraine tatsächlich kommen soll. Und dass man hier darüber im Prinzip tatsächlich nachdenkt. Aber das ist natürlich immer so ein Gerede. Hier gibt es ganz konkret tatsächlich, ich prüfe das gerade, während ich spreche, nach, geht es auch darum, dass ja aus der russischen Ecke die Idee gekommen ist, den in Großbritannien vollkommen widerrechtlich inhaftierten, tapferen, weltweiten journalistischen Helden Julian Assange von WikiLeaks, den auszutauschen gegen britische Gefangene aus dem Donbasskrieg in der Ukraine. Und vielleicht will ja Blinken darüber mit Herrn Lavrov sprechen. Die haben natürlich garantiert noch weitergehende Pläne. Eines ist jedoch klar. Die russische Armee, Putin hat das klar gesagt, hat in der Ukraine noch gar nichts Nennenswertes bewegt. Ja, die hat nicht im Entferntesten mit ihrer ganzen Kraft zugeschlagen. Und sie hat auch in ihrer Taktik, der Taktik ihres Vorgehens, wir haben das mehrfach besprochen, niemals die Feuerkraft und die Brutalität angewendet, die sie hätte anwenden können, um die Ukraine sozusagen zu beschädigen. Das wollen die Russen eben nicht, weil sie zu viele Landsleute treffen würden in der Ukraine und deswegen dieses für Russland sehr verlustreiche, langsame Vorgehen. Dennoch ist das gerade in diesen Tagen durch gewaltige Angriffe auf die Kiewer Befestigungslinien rund um den Donbass so effizient und so tödlich, dass ganz offensichtlich die amerikanische Seite hier einmal ein Gespräch führen will. Ich finde es sehr begrüßenswert, dass US-Außenminister Blinken sich nicht ziert, sozusagen hier eine solche Anfrage an die russische Seite zu schicken, nachdem man ja vorher also weltweit überall die Arme umgedreht hat, damit es Isolierung gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass daraus auch positive Dinge kommen, weil wir ja wissen, dass in Moskau eine kluge, zurückhaltende, unemotionale und absolut konstruktive Führung sitzt. Putin hat sich dermaßen bemüht, nachdem er 7 Jahre lang im Normandie-Format durch den Kakao gezogen wurde, nochmal letztlich im letzten Halbjahr 21 in irgendeiner Form sich mit den USA über rote Linien zu einigen. Wenn wir aus jetziger Sicht einmal schauen, was es den Westen gekostet hat, dass wir im Prinzip die Ukraine in der NATO-Möglichkeit halten wollten. Es ging ja nur darum, dass Putin gesagt hat, ich möchte nicht, dass die in die NATO gehen. Abgesehen davon, dass es ein Bruch der ganzen furchtbar vielen Versprechungen ist und so weiter, die gegenüber Russland gemacht worden ist beim Zusammenbruch der Sowjetunion und dass die NATO sich nicht ausweiten wolle nach Osten und so weiter, die durfte sich ja nicht mal auf das Gebiet der DDR ausweiten. In unserem letzten Gespräch haben wir nochmal festgehalten, dass nun also das amerikanische Truppenstatut vorsieht, Stationierungen in der ehemaligen DDR, was absolut verboten ist, laut 2+4-Vertrag. Also diese ganzen Dinge, die da passieren. Was hat uns das alles gekostet, dass wir unbedingt dafür so viele hunderte Milliarden unsere wirtschaftliche, finanzielle Gesundheit alles aufs Spiel setzen mussten, damit Ukraine auf keinen Fall die Möglichkeit genommen wird, in die NATO zu gehen. Etwas, was zum Beispiel der französische Präsident Macron als in den nächsten 25 Jahren vermutlich eher nicht dargestellt hat. Wie absurd ist das alles? Und das sind Dinge, die wir hier einfach im Hintergrund wissen müssen, wenn plötzlich Herr Blinken mit Herrn Lavrov sprechen will. Lavrov ist ein guter Profi Ich habe volles Zutrauen, dass das maximal mögliche Vernünftige da herauskommt.
Marcel, nun kommen wir zum Schluss. Und wie immer möchte ich Sie darum bitten, eine Perspektive aus Ihrer Sicht über die weiteren Entwicklungen in allen den von Ihnen genannten Punkten zu geben. Wie sehen Sie die Zukunft?
Ganz kurz dreigeteilt. Erster Teil, die Türkei als Grenzgänger zwischen Ost und West hat eine sehr gute und kluge Position bezogen. Und die wird dazu führen, dass die Gesundung der Türkei, nur ein Hinweis, mit 6 Millionen Reisenden ist im Moment der neue Flughafen Istanbul größer und besser unterwegs als jeder andere europäische Flughafen. Das nur so nebenbei gesagt. Ist die Türkei in einer hervorragenden Situation und sollte genau da so vorsichtig Schritt um Schritt weitermachen, ohne sich von Europa, USA oder auch sonst wem bedrängen zu lassen. Und das macht die Türkei ganz gut. Bedauerlich ist die Inflation. Dann kommt der nächste Punkt. Der gesamte Osten, Russland, China, Iran, Syrien, alles was da ist, denen kann man nur zuraten, mit Augenmaß friedensbetont durchzuhalten, weil der Westen allmählich wirklich durchknallt. Das ist sozusagen der wichtige Punkt, den wir hier halten müssen. Friedenspolitik. Die Suche nach einem vernünftigen Ausgleich passiert im Moment nicht im Westen. Dass es einen Menschen wie Willy Brandt gab, der sogar Präsident der Sozialistischen Internationale war und der die Entspannungspolitik in die Wege geleitet hat, mithilfe seines blitzgescheiten, mir lieben Professor Egon Bahr. Das ist sozusagen wie von einem anderen Stern, als ob das Marsmenschen wären. Vollkommen verrückt, die SPD möchte sich an Willy Brandt nicht erinnern und sie ist damit außerordentlich schlecht beraten. Der Westen geht gerade konzentriert den Bach herunter. Es ist bevölkerungszahlenmäßig sowieso lächerlich. Haben wir das zusammen durchgerechnet oder habe ich das woanders gesagt? 320 Millionen Amerikaner, 300 Millionen Europäer. Und dann sehen wir allein Indien und China mit fast 3 Milliarden Menschen. Das ist ein Witz, was hier passiert. Ein ganz trauriger historischer Treppenwitz. Und jetzt kommt eine letzte Sache, die erfüllt mich mit Hoffnung. Und da habe ich auch tatsächlich Hoffnung, dass wir ein bisschen was schaffen. Es ist zum ersten Mal möglich, dass sich ein deutscher Oppositioneller durch die russische Hilfe international vernetzen kann. Und das nach vorne kommt, was wirklich deutsches und europäisches Interesse wäre. Nämlich, einen Friedensvertrag mit Russland seitens der deutschen Seite haben wir gar nicht, überhaupt nicht, nicht mal mit den US-Freunden. Dann ein klarer Freundschaftsvertrag mit Russland. Und natürlich ein Rückversicherungsvertrag nach dem wunderbaren Bismarckschen Vorbild aus dem 19. Jahrhundert, der leider Gottes nur 3 Jahre hielt und sein Nachfolger Caprivi hat ihn nicht verlängert. Riesendummheit, die sich im Ersten Weltkrieg furchtbar ausgezahlt hat. Aber diese 3 Dinge wollen wir. Frieden, Freundschaft und Rückversicherung. Natürlich wollen wir Nord Stream 2 sofort öffnen und sämtliche dummen Selbstmordsanktionen gegen Russland sofort streichen. Wir wollen weg von der Selbstmordpolitik und das kann ich hier tatsächlich in Moskau international erklären, dass das der Wunsch des deutschen Volkes ist, an diesen Dingen nicht derart Schaden zu nehmen. Und das ist ein Schlag ins Gesicht der furchtbaren Berliner Regierungspolitik. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Monaten genau die Veränderungen sehen können in Deutschland, an denen ich seit vielen Jahren arbeite.
Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Bewertung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharoukny.
Danke.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Wir wollen die Sure Bora'a, Sure 56, zu Ende besprechen und beginnen bei den Versen 75 bis 82. Dort heißt es:
فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
Nein, ich schwöre bei den Standorten der Sterne, und das ist wahrlich, wenn ihr nur wüsstet, ein gewaltiger Schwur, das ist wahrlich, ein ehrwürdiger Koran in einem wohlverwahrten Buch, das nur diejenigen berühren dürfen, die vollkommen gereinigt sind, nur sie gelangen an seine Geheimnisse. Er ist eine Offenbarung vom Herrn der Weltenbewohner. Wollt ihr denn über diese Botschaft nur schöne Worte machen und sie nicht wirklich ernst nehmen und es zu eurer täglichen Beschäftigung machen, sie für Lüge zu erklären? Die Ungläubigen leugnen das Jenseits und davon handeln mehrere Stellen im vorherigen Text der Sure Bora'a. Es liegt auf der Hand, dass wir nur durch die Offenbarungen Gottes, welche seine Propheten der Menschheit verkündet haben, über die Auferstehung von den Toten und das Jenseits erfahren. Da aber die Leugner die Offenbarung und Prophetenschaft nicht anerkennen, akzeptieren sie auch nicht, dass es ein Jenseits gibt. Die obigen Verse beginnen mit dem Schwur Gottes auf die Standorte der Sterne. Heute weiß die Menschheit, dass jeder der Billionen von Sternen im Himmel einen besonderen Platz im Weltraum einnimmt und sich auf seiner eigenen Bahn bewegt, wobei seine Geschwindigkeit genau festgelegt ist. Dies gilt auch für die Planeten. Nehmen wir unser Sonnensystem als Beispiel. Die Umlaufbahn der Planeten um den Stern Sonne ist so präzise berechnet, dass jeder nachdenkliche Mensch ins Erstaunen darüber gerät. Davon ausgehend wird einem auch bewusst, wie schwerwiegend die nachfolgende Mitteilung Gottes ist, wenn er bei dem Standort der Sterne schwört. Abgesehen davon ist es ein Wissenswunder, dass im Koran, der vor über 14 Jahrhunderten vom Propheten verkündet wurde, ein solcher Hinweis auf die Sterne vorkommt. Die diesem Schwur folgenden Verse heben noch mehr die Größe des Korans und sein hohes Wissen hervor. Er wurde von dem Erschaffer des Alls mit den zahllosen Sternen und Planeten, die sich alle auf ihrer eigenen Bahn bewegen, herabgesandt, um den Menschen Rechtleitung zu geben. Gott hat uns in diesem Buch großzügig das Wissen, welches die Menschheit zur Erreichung von Vollkommenheit braucht, zur Verfügung gestellt. Und dieses Wissen ist frei von Irrtümern und Fehlern. Wer Wissen aus diesem Buch gewinnen möchte, der muss natürlich seinen Geist läutern und nach der Wahrheit streben. Daher können Leute, die eigensinnig bleiben und deren Geist nicht rein geworden ist, keinen Nutzen aus seinen Wahrheiten über das Diesseits und das Jenseits ziehen. Wir können uns vergegenwärtigen: Erstens, Gott hat im Koran bei dem Standort der Sterne geschworen und damit diese Sache hervorgehoben. Zweitens, der Schöpfer der gewaltigen Daseinswelt hat den Koran herabgesandt, damit die Menschen in Richtung Weiterentwicklung und Vervollkommnung gelenkt werden. So ist es. Der eine Gott hat die Welt erschaffen und Gebote für sie aufgestellt, und alle und alles entstammen dieser Quelle. Drittens,
Der Koran ist das Wort des Heiligen Gottes. Er hat einen hohen Inhalt und er wird bei Gott verwahrt. Der Koran ist rein von jedem hässlichen Wort und er gereicht den gläubigen Menschen zu Ehre und Würde. Viertens. Ein Geist, der mit Schlechtem und Hässlichem verschmutzt ist, kann die Wahrheiten, die der Koran verkündet, nicht verstehen und anerkennen. Außer den Geläuterten zieht keiner Nutzen aus der Rechtleitung des Korans. Fünftens. Gleichgültigkeit und Geringschätzung gegenüber dem hohen Wissen im Koran verleiten den Menschen zur Leugnung der Auferstehung von den Toten und dem Jenseits. Wir betrachten nun die Verse 83 bis 87 der Sure 56, Waqi'a.
فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين.
Wenn sie, die Seele, die Kehle erreicht, während ihr dabei zuschaut und nichts tun könnt, und wir ihm, dem Sterbenden, näher sind als ihr, aber ihr könnt es nicht sehen, könnt ihr dann, wenn ihr doch nicht, wie ihr behauptet, wegen eurer Taten vor Gericht gestellt und bestraft werden sollt, sie zurückbringen, wenn ihr die Wahrheit sagt? Diese Verse berühren wieder das Thema jüngster Tag und die Rückkehr zu Gott, sowie die letzten Augenblicke vor dem Tod. Sie verdeutlichen, dass Tod und Leben der Menschen in der Hand Gottes liegen und dass, wenn einer von uns sterben soll, niemand mehr seinen Tod abwehren kann. Selbst medizinische Spezialisten mit modernen Geräten können einen Patienten, dessen sicheres Lebensende naht, nicht mehr retten und nur noch zuschauen. Kann jemand, der Gott leugnet und sich nur auf menschliches Wissen und menschliche Macht verlässt, einen seiner Angehörigen, dessen Tod kurz bevorsteht, vor dem Sterben retten und ins Leben zurückholen? Warum sind solche Leute nicht bereit zuzugeben, dass der Mensch der Allmacht und dem Willen Gottes unterworfen ist und Gottes Wille auf der Welt herrscht? Es lässt sich sagen. Erstens. Der Allmächtige, der die Seele der Menschen aus ihrem Körper nimmt, ohne dass jemand dies verhindern könnte, wird auch am jüngsten Tag die Seele an uns zurückgeben können, ohne dass jemand ihn daran zu hindern vermag. Nichts kann sich dem Willen Gottes widersetzen. Zweitens. Wenn der Mensch stirbt, ist Gott ihm näher als alle, die ihm nahestehen, jedoch die anderen im Umfeld des Sterbenden, wenn es nicht gewahr. Wir schließen die Sure 56 mit ihren Versen 88 bis 96 ab.
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
Wenn nun zu denen gehört, die in die Nähe Gottes zugelassen werden, dann wird für ihn Ruhe, duftende Pflanzen und einen Garten der Wonne geben. Und wenn nun zu den seligen Gefährten der rechten Seite gehört, dann wird mit Friede sei dir begrüßt von denen, die von der rechten Seite sind. Wenn er aber zu den Leugnern, den Irregehenden gehört, dann wird ihm eine Bewirtung aus heißem Wasser zuteil werden. Und das Erleiden des Höllenbrandes wird seine Strafe sein. Dies ist wahrlich die reine Wahrheit, die gewiss ist. Darum preise den Namen deines allgewaltigen Herrn. Zu Beginn der Sure 56 wurde nach drei Gruppen unterschieden. Jene Gläubigen, die Gott nahestehen, die Seligen, denen das Buch der Taten in die rechte Hand gereicht werden wird, und die Unglückseligen, die in die Irre gegangen sind. Diese letzten Verse der Sure Bara'a verweisen darauf, was diese drei Gruppen nach dem Tod bis zum jüngsten Tag erwartet. Ab dem Tod und dem Betreten der Zwischenwelt, Barzach, gelten für diese drei Gruppen bis zum Beginn des jüngsten Tages verschiedene Bedingungen. Diejenigen, die Gott nahestehen und allen im Glauben und rechtschaffenen Handeln vorausgeeilt waren, sind von allen Härten befreit und genießen Ruhe und Segen. Die Seligen, denen das Buch ihrer Taten in die rechte Hand gereicht wird, werden von den anderen Geläuterten und Seligen begrüßt und gesellen sich zu ihnen. Aber die Leugner des Jenseits, welche in die Irre gegangen sind, werden gleich nach dem Tod mit Strafen und harten Bedingungen konfrontiert sein. Diese Bedingungen bleiben bis zu dem Tag des jüngsten Gerichtes bestehen, an dem sie in die Hölle abgeführt werden. Es wird zum Schluss der Sure betont, dass alles, was Gott darin über das Jenseits verheißt, wahr ist und mit Gewissheit eintreten wird. Die Gläubigen sind davon überzeugt. Sie wissen, dass Gott keinerlei Unrecht begeht und preisen ihn für seine Reinheit von jedem Makel. Wir können uns bewusst machen, erstens, die meisten Menschen fürchten sich vor dem Tod und denken, dass er sehr schmerzlich ist. Aber für die Gott Nahestehenden ist der Tod der Schritt, der sie in den Genuss von mehreren großen Gaben gelangen lässt. Mit dem Tod werden sie vom Kummer und den Härten des Lebens erlöst und erreichen Sicherheit und Ruhe. Gott erweist ihnen seine Gunst und sie gelangen an das ewige Glück. Zweitens, gleich nach dem Tod setzt die Belohnung der Guten und die Bestrafung der Schlechten ein, und beides hält an bis zum jüngsten Tag. Damit geht die Sure Bara'a zu Ende, und wir werden beim nächsten Mal die Besprechung der Sure 57 beginnen.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Trauermonats Muharram. Weiterhin guten Empfang. Sein Friede sei mit ihm, führte die Karawane der Gottesliebe an und erhob sich gegen das Unrecht und zur Wiederbelebung der Sitten des Propheten. Er und seine treuen Helfer opferten sich für die Wahrung der hohen menschlichen Werte. Ihr Leute, dies ist Hussein, Sohn des Alis. Ihr kennt ihn, ich schwöre bei dem, in dessen Hand mein Leben ist. Er und die ihn lieben und die Freunde derer, die ihn lieben werden, im Paradies sein. Dies sind Worte des geehrten Propheten über Imam Hussein, Friede sei mit ihm, den Fürsten der Märtyrer. Die Freunde Husseins sind seit dem ersten Muharram wieder in Trauer um Imam Hussein, der sich zusammen mit seinen Helfern für die Wiederbelebung der Sitten des Propheten und die Wahrung der hohen Werte der Religion und Menschlichkeit eingesetzt hat. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, hat sich mit Leib und Seele für die hohen Ziele des Islams und die Wahrung seiner Werte eingesetzt. Zu den wichtigsten Schritten in seinem segensreichen Leben gehört gerade dies: die Wiederbelebung des Islams und der in Vergessenheit geratenen Werte des Islams. Für dieses Ziel hat er alles getan, was er konnte. Daher ist folgender Satz unter den islamischen Denkern bekannt: Der Islam wurde von Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, der Menschheit vorgestellt, und Hussein ibn Ali, Friede sei mit ihm, hat den Islam mit seinem ganzen Sein behütet und unterstützt. Unwissenheit und Unrecht hatten sich in den Jahren nach dem Verscheiden des Propheten, Friede sei mit ihm, wie Staub über die islamischen Gesetze gelegt. Der Märtyrertod Abu Abdullah al-Husseins und seiner treuen Helfer aber befreite die wahren Sitten des Islams von diesem Staub, und das Licht des Gotteswissens leuchtete erneut in die Herzen, die unachtsam geworden waren. In dem Pilgergebet für Imam Hussein heißt es: O Abu Abdullah, ich zeuge dafür, dass du das Ritualgebet verrichtet hast und die Zakat-Abgabe gezahlt und das Gute geboten und das Schlechte verwehrt hast. Aus der Sicht der Imame aus dem Hause des Propheten nimmt die Wiederbelebung des Gebotes, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren, im Vergleich zu den anderen religiösen Werten den höchsten Platz ein. Daher hat Imam Ali, Friede sei mit ihm, gesagt, dass dieses Gebot noch höher zu stehen kommt als die Anstrengung auf dem Wege Gottes, wie zum Beispiel der bewaffnete Kampf. Von ihm stammen folgende Worte: Alle guten Werken und die Anstrengung auf dem Wege Gottes sind gegenüber dem Gebot, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren, wie ein Tropfen im Vergleich zu einem großen wogenden Meer. Um die Prinzipien einer Religion zu wahren, ist es prinzipiell notwendig, gegen die Leute vorzugehen, die die Abweichung von der Religion begründet haben. Und ein freiheitlich denkender Muslim kennt bei der Wahrung seines Glaubens keine Kompromisse mit denjenigen, die falsche Sitten einführen. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, war davon überzeugt, dass die islamischen Werte mit Leib und Seele unterstützt werden müssen. Er verbildlicht den Geist des Widerstandes und des freiheitlichen Denkens. Mit dieser Denkweise betrat er das Schlachtfeld zu Kerbala, um der Menschheit die Liebe zu Freiheit zu lehren und zu beweisen, dass er unter keinen Umständen sich dem Unrecht und der Unterdrückung beugt. Die Denkweise Imam Husseins lässt keine Selbsterniedrigung und Kapitulation gegenüber dem Unrecht zu. Die Unbeugsamkeit Imam Husseins gegenüber dem Unrecht und seine Entschlossenheit zum Widerstand sind aus seinen folgenden Worten herauszulesen, mit denen er die Beweggründe für seinen Widerstandskampf nennt und allen Freiheitsliebenden auf der Welt Standhaftigkeit auf dem Weg der Wahrheit lehrt. Er hat gesagt, wisset, dass der Unreine, Sohn des Unreinen, er meinte Ubaydullah ibn Ziyad, Gouverneur von Kufa, mich gezwungen hat, zwischen zwei Möglichkeiten zu entscheiden, zwischen Tod und Schande. Aber es liegt uns fern, Schmach zu erdulden. Gott, der Höchsterhabene, sein Prophet und die Gläubigen und die Edlen, Geläuterten und Ehrenhaften der Welt, würden es nicht gutheißen, wenn wir den Gehorsam gegenüber den Niederträchtigen dem Tod in Ehren vorziehen würden. Imam Hussein hat mit der Hingabe seines Lebens der Lehre der Schiiten eine Ehre zuteil werden lassen, und er hat bis zum letzten Atemzug für die Religion und die Rechtleitung der Menschen gekämpft. Er hat die Größe der Selbstlosigkeit und der Behütung der wahren Werte des Islams auf dem Schauplatz von Karbala verbildlicht. Er hat auf sich selber und jene, die ihm nahestanden, verzichtet, um den Weg des schiitischen Glaubens zu festigen und den wahren Islam, den Islam des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, wieder ins Leben zurückzurufen. Er hat sich geopfert, um die Glaubensgemeinde des Propheten wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und die wahre islamische Gesellschaft wiederherzustellen, damit sie bis heute bestehen bleibt. Die revolutionäre Bewegung Imam Husseins, Friede sei mit ihm, hat bewirkt, dass einsichtige und gerechte Menschen das Unrecht besser erkennen und nicht dazu schweigen. Das Geschehen zu Ashura hatte zur Folge, dass viele, die in irgendeiner Form an dem unheilvollen Geschehen in Karbala mitbeteiligt waren, in darauf folgenden Aufständen Vergeltung dafür übten, dass das Blut Imam Husseins und seiner Helfer vergossen worden war. Dies war der Beginn von weiteren Aufständen, wie der Aufstand von Muhtar gegen die damaligen ungerechten Herrscher. Auch haben in der zeitgenössischen Geschichte an verschiedenen Orten Revolutionen und Widerstandsbewegungen eingesetzt, die von der Ashura-Bewegung inspiriert sind. Ein Volk, das bewusst ist und wachsam auf die Belange der Gesellschaft achtet, lässt sich niemals von den Feinden des Islams und den Böswilligen hinters Licht führen und lässt nicht zu, dass sie Einfluss auf ihre Überzeugungen und ihr Leben nehmen. Imam Hussein hat sich gegen die Tyrannei des Yazid ibn Muawiya erhoben, um den wahren Islam zu verteidigen und um allen die Botschaft der Einheit der Muslime zur Verwirklichung einer gerechten Regierung und zur Wahrung der wahren Werte des Islams kundzutun. Er hat dieses Werk auf eine Weise vollbracht, dass heute, viele Jahrhunderte nach der Tragödie von Ashura, die Schiiten in aller Welt dieses gewaltigen Ereignisses gedenken. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist am Ashura-Tag, dem 10. des Monats Muharram, dem gewaltigen Heer der Ungerechtigkeit und des Unrechts entgegengetreten. Er ist zusammen mit 72 seiner treuen Helfer in Karbala zum Märtyrer geworden und hat freiheitlich denkende Menschen auf beste Weise Selbstverzicht, Tapferkeit und Mut gelehrt. Imam Hussein wurde zum vollendeten Vorbild für die Hütung der islamischen Werte. Oh. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.